Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Es gibt derzeit viele aktuelle Filme, die sich mit der NS-Zeit auseinandersetzen. Gerade erst ist Führer und Verführer ins Kino gekommen, jetzt steht ein weiterer Film an. Die Ermittlung Oratorium in 11 Gesängen von R.P. Kahl. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Dokumentartheaterstück von Peter Weiß über den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess von 1963 bis 65. Peter Weiß selbst war bei den Prozessen dabei als Beobachter. Sein Stück hatte dann 1965 Premiere und er durchmisst darin quasi das Grauen des Vernichtungslagers, vom Gesang von der Rampe bis zum Gesang von den Feueröfen. R.P. Kahl hat nun einen vierstündigen Film daraus gemacht, ganz reduziert inszeniert, wie auf einer Theaterbühne, dabei auch im Stile eines Gerichtsdramas. Ein Richter, dargestellt von Rainer Bock, und ein Ankläger, Clemens Schick, verhören Angeklagte und Zeugen.
Herr Zeuge, Sie gehörten den Fahrern der Sanitätswagen an, in denen das Blausäurepräparat Zyklon B zu den Gaskammern gefahren wurde.
Ich war als Traktorführer ins Lager kommandiert worden und musste dann später auch als Fahrer von Sanitätswagen Dienst tun.
Wohin fuhren Sie?
Ich hatte die Sanitäter und Ärzte abzuholen.
Wer waren die Ärzte?
Daran kann ich mich nicht erinnern.
Wohin hatten Sie die Sanitäter und Ärzte zu bringen?
Vom alten Lager zur Rampe des Barackenlagers.
Wann fuhren Sie?
Wenn Transporte ankamen.
Wie wurden die Transporte angekündigt?
Mit einer Sirene.
Wohin fuhren Sie von der Rampe aus?
Zu den Krematorien.
Fuhren die Ärzte mit?
Ja.
Was taten die Ärzte dort?
Der Arzt blieb im Wagen sitzen oder stand daneben. Die Sanitäter mussten die Sachen verrichten.
Welche Sachen?
Die Vergasung.
Ein Ausschnitt aus dem Gesang 11, Gesang von den Feueröfen, mit den Darstellern Rainer Bock und Andreas Pietschmann. Im Studio begrüße ich jetzt den Regisseur R.P. Kahl. Hallo.
Hallo.
Ja, das Stück von Peter Weiß ist aus dem Jahr 1965. Was macht denn für Sie die Kraft aus, dass es auch heute noch für Sie funktioniert?
Zuallererst die sprachliche Gewalt, die in diesem Text steht. Peter Weiß hat diesen Prozess, das haben Sie ja gerade schon beschrieben, beobachtet und hat ihn miterlebt und hat dann aber etwas gemacht, dass er diese Originaltexte der Zeuginnen und Zeugen und der Angeklagten nicht eins zu eins übernommen hat oder nur ausschnitthaft zusammengefügt hat, sondern er hat eine neue Sprache dafür gefunden. Er hat fast einen lyrischen Ton, fast eine Form von Poesie, was fast widersinnig bei dem Thema, was der Film hat, klingt. Aber er hat eine ganz besondere sprachliche Ebene gefunden, um eben möglich zu machen, dass wir es aushalten, dass über Auschwitz und das, was in Auschwitz passiert ist, wir uns anhören können, uns vorstellen können, dass das in unseren Kopf, in unseren Bauch, in unsere Herzen und unsere Seele eindringt. Das zum einen. Zum anderen fand ich es wahnsinnig spannend, wie Peter Weiß dramaturgisch die Form, das Genre des Gerichtsdramas aufgebrochen hat und anders wieder zusammengesetzt hat. Es geht also nicht um Details von Widerrede und Gegenrede. Klar ist es auch ein spannendes Gerichtsdrama am Ende, aber Peter Weiß hat eine andere Dramaturgie, nicht des Realismus eines Gerichtsprozesses gewählt, sondern er hat die Geschichte der Zeuginnen und Zeugen, der Opferzeuginnen und Zeugen in den Mittelpunkt seiner dramaturgischen Erzählung gestellt, nämlich wie kamen die Menschen in Auschwitz an, nämlich meist in einem Zug, an einer Rampe, wo entschieden wurde, ob sie weiterleben konnten oder nicht. Und dann durchmaßen sie diese Zeit im Lager, in diesem Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Und das geht die Reise in dieser dramaturgischen Aufreihung von Peter Weiß immer weiter bis zum Ende, was dann das Momentum des Endes von ganz, ganz vielen Menschen in Auschwitz war, nämlich die Vernichtung in Gaskammern in Auschwitz.
Wie gesagt, 1965 erschien das Theaterstück. Es war damals eine andere Zeit. Also Peter Weiß war noch mittendrin in der Diskussion darum, wie erzählt man über das Grauen, was geht. Es gab nach der Veröffentlichung beispielsweise eine große Diskussion darüber, ob die Form eines Oratoriums moralisch zulässig war. Jetzt befinden wir uns in einer anderen Zeit. Wie wollten Sie dieser anderen Zeit in Ihrer Verfilmung Rechnung tragen?
Das war gar nicht so mein erster Ansatz, dass ich dieses Jahr 65 des Prozesses so stark mit aufnehme. Ich wollte eine gewisse Zeitlosigkeit. Mir war es wichtig, diese Erzählung von Auschwitz, die auf dieser Plattform des Gerichtsprozesses stattgefunden hat, dass es einen Weg gab oder mir einen Weg aufgezeigt hat, über Auschwitz zu erzählen, ohne Auschwitz noch einmal zu wiederholen, indem man es filmisch versucht darzustellen. Und dann war mein Ansatz oder unser Ansatz, eine Form zu finden, die heutig und zeitgenössisch ist und deswegen nochmal einen jetzigen neuen Diskurs schafft. Und es gibt ja andere Filme, Sie haben es schon angedeutet, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, ganz prominent The Zone of Interest. Mhm. Und da finde ich in dem Film sehr spannend, dass er eben versucht hat, eine neue Ästhetik und eine andere Art der Erzählung zu finden. Und er hat das wunderbar geschafft. Und das würde mich freuen, wenn die Besucher, die schon in Zone of Interest waren, auch die Einladung annehmen an den neuen Film.
Ich würde später gerne auch noch mal dazu kommen, wo wir eigentlich in unserer Erinnerungskultur stehen. Aber erstmal vielleicht noch zu Ihrem Film jetzt, was die Umsetzung angeht. Peter Weiß stellt ja der NS-Sprache, der Entmenschlichung, so eine ganz klare, sachliche Sprache entgegen. Auch bei Ihnen steht die Sprache ja sehr, sehr stark im Zentrum. Wie denkt man eigentlich eine Verfilmung vom Wort her? Und was hat das für die Arbeit mit den SchauspielerInnen bedeutet?
Das war natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Film ist in erster Linie ja Bild, aber hier ist es so. Und es war ein wunderbares Tool, weil wie will man Auschwitz darstellen mit Abbildungen? Das sind entweder Bilder, die vielleicht schon Klischees sind, die man hat oder die man immer wieder vorgesetzt bekommen hat oder gesehen hat, die nichts mehr evozieren, die keinen Inhalt im Sinne von emotionaler Annäherung oder auch intellektueller Annäherung bekommt. Und deswegen ist die Chance, die das Wort bildet, die in einer filmischen Umsetzung dann wieder zu Bildern wird, aber erst im Kopf der Menschen, die im Kino sitzen. Und dass man selber der Motor, die Regisseurin, der Regisseur sein kann. Und das ist sozusagen ein Angebot. Was hat es für Rückwirkungen auf die Arbeit mit den Schauspielerinnen und Schauspielern gehabt? Ganz klar, mir kam das zu Passe, dass der Text eher nüchtern erzählt ist. Trotzdem wollte ich auch, dass man da natürlich eine Emotion nicht aussparen kann und will. Aber an welcher Stelle entsteht die Emotion? Wenn der Schauspieler und die Schauspielerin erstmal mit dem Text in die Figur gehen und erstmal das einfach nur sagen, ohne dass sie schon Method-Acting-mäßig, also in die Figur hineinkriechen wollen mit all ihren Poren, sondern erstmal auch der Spieler, die Spielerin bleiben als Mensch, dann ist die Emotionalisierung, die dann eventuell entsteht, wenn nämlich der Schauspieler, die Schauspielerin mit dem, was und ihr, was passiert beim Machen, beim Sprechen, dann ist es eine Emotion, der man sich, glaube ich, als Besucher im Kino nicht mehr entziehen kann. Und das war eine Arbeit, die wir machen mussten. Wie stark ist es eben nur ein Vortrag von Text und wie stark gehe ich in eine mögliche Figur hinein oder nicht? Das war ein Ausprobieren und wir hatten auch Probenzeit. Das war vielleicht auch der Schlüssel für das, was wir jetzt gefunden haben, dass wir 3 Wochen geprobt haben. Und dann gingen wir ins Studio hinein, in Adlershof, das Studio Berlin, eigentlich ein Studio, wo sonst Fernsehshows aufgezeichnet werden. Und wir hatten ja auch von der technischen Umsetzung relativ viele Tools, die eher in der Fernsehshow verwendet werden, nämlich mehrere Kameras, 8 Kameras auf dem Kran, auf dem Dolly, eine Steadicam. Und dann am Ende haben wir es an 5 Tagen gedreht, ein 4-Stunden-Film an 5 Drehtagen.
Sie haben viel geprobt. Ich fand jetzt nochmal interessant, als Sie sagten, dann sind Sie in den Raum gegangen. Also die einzelnen SchauspielerInnen stehen im Raum auf der Bühne. Es sind deutliche räumliche Trennungen zu erkennen in dieser großen Halle. Hat das auch nochmal was mit denen angestellt, in dieser Halle zu stehen?
Total, das war überwältigend. Also ich dachte, als ich zum ersten Mal hineinkam in diese Halle und unsere riesen Bühne sah, oh Gott, das ist alles viel zu groß. Wie soll da eine Form von Intimität hergestellt werden? Und natürlich hatte ich da kurz Angst, dass das dann ein theatrales Element im Spiel mit sich bringt. Das war aber relativ toll, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler das ganz schnell adaptiert hatten, dass sie nicht auf einmal anfingen, als wären sie in der freien Volksbühne und würden dort in die letzte Reihe kommen müssen. Dass sozusagen diese Intimität und aus sich heraus sprechen geblieben ist.
Sie haben ja eben schon über die logistischen Herausforderungen gesprochen. Dieses große Projekt mit 60 Schauspielern, 8 Kameras, wahrscheinlich noch sehr viel mehr Licht zu planen. Wie sehr war denn schon vor Dreh alles geplant? Also inwieweit auch der Schnitt in gewisser Weise danach?
Ich dachte, dass es viel, viel einfacher ist, den Film zu schneiden, weil wir eben mit 8 Kameras parallel, man hat 3 Takes, dann kann man ja wunderbar eigentlich hin und her schneiden, was soll da sein. Dann haben wir aber wirklich gemerkt, im Schneideraum dann, dass es doch aufwendiger, komplizierter ist, weil wir doch nochmal einen neuen Rhythmus finden wollten und eben diese eine Einstellung natürlich sehr auch verändert haben. In der Länge, in der Kürze, Gänge raus und wie schnell kommen die Antworten und Sätze. Also das ist auch, glaube ich, sozusagen nochmal, wo es weg vom theatralen Moment gegangen ist, weil das kann man im Theater nie, ne? Gänge wegschneiden, die Antwort schneller kommen lassen, etc. pp. Und das Tolle ist, dass die Kollegin und der Kollege, dass wir so im Team gearbeitet haben und auch gegenseitig geschnitten haben. Und das sieht man vielleicht jetzt auch in dem Film, dass da unterschiedliche Ingredienzien irgendwie sich hineinbegeben haben.
Ich fand jetzt auch nochmal interessant, wenn wir nochmal an die Vorlage denken, das Stück von Peter Weiß, dass es ja zwar um einzelne Schicksale geht, aber auch um weit mehr, dass das Stück ja auch das System dahinter deutlich macht. Ich fand es interessant, wenn wir jetzt uns erinnerungskulturell damit auseinandersetzen, war das für 65 wahrscheinlich relativ unüblich. Und mich würde noch interessieren, ich habe jetzt gerade den Eindruck, dass gerade jetzt ja so ein großes Interesse daran besteht, dieses Vernichtungssystem zu verstehen als System. Sie haben ja schon The Zone of Interest erwähnt. Das ist ja ein Beispiel dabei. Wo stehen wir im Augenblick Ihrer Meinung nach, was die Erinnerungskultur der NS-Zeit angeht?
Ja, ich glaube, da wird ein neues Kapitel gerade aufgeschlagen. Zum einen, weil der Zeitgeist es auch ein bisschen vorgibt, dass vielleicht postkoloniale Sachen gerade sehr im Kurs stehen, sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig. Und da natürlich auch Änderungen, wie man sich erinnert, was ist wichtig, was ist vielleicht noch ausgelassen worden. Ne? Und da ist es, glaube ich, sozusagen ein ganz richtiger Moment, dort auch einen Vorschlag zu machen, was vielleicht in der Erinnerungskultur im Zusammenhang mit dem Holocaust und mit dem Dritten Reich interessant ist, nämlich, dass wir nicht stehen bleiben in so einem Reflex, ne, der uns dann manchmal vielleicht auch gar nicht das dahinter erkennen sieht. Und deswegen ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass man das Strukturelle, das Systemische herausarbeitet, weil ich glaube, nur damit kann man auch was wirklich anfangen. Weil wenn man aus der Historie, aus der Erkenntnis Gegenwart und Zukunft bilden will, dann braucht man auch, glaube ich, diese Erkenntnis, das Verstehen, wie konnte das passieren, dass man eben nicht stehen bleibt bei dem, das ist unbegreifbar, das ist unbeschreiblich, das ist ein Missing Link, sondern man kann einiges verstehen. Man kann verstehen, wie totalitäre Systeme sich gebildet haben, was die Bedingtheiten waren. Man kann verstehen, wenn ein totalitäres System dann mit Terror verbunden wird, was bedeutet das? Was ist dann möglich? Nämlich Auschwitz ist möglich. Was hat das zu tun mit Opportunismus? Welche gesellschaftlichen Kräfte müssen eben opportunistisch sein, handeln opportunistisch, um das möglich zu machen? Was sind dann die konkreten Täterbiografien etc. pp.? Also mir ist es sehr wichtig gewesen, dass es auch über Auschwitz hinaus weist. Nicht Auschwitz jetzt benutzen, damit wir jetzt irgendwie besser unsere Gesellschaft bilden, das wäre auch nicht der richtige Ansatz oder nicht angemessen. Aber es kann nur gehen, dass uns das für die Zukunft auch wirklich echt aufruft und wir wirklich wissen, was mit nie wieder gemeint ist und was man dann tut und wann und wieso und warum. Deswegen ist es dieser Vorschlag von uns, mit einem neuen, anderen Ansatz über Auschwitz zu erzählen, was auch eher vielleicht ein systemisches, strukturelles Herangehen an die Erzählung macht. Das ist sozusagen mein Vorschlag und das ist jetzt gar kein Werbesprech, das meine ich wirklich.
Die Ermittlung Oratorium in 11 Gesängen, das ist der neue Film, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Der Regisseur ist RP Karl und Ihnen, RP Karl, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.